Hallo, herzlich willkommen zu der ersten Folge von Echte Stimmen der Berliner Selbsthilfe-Podcast in diesem Jahr. Ich wünsche euch allen ein gesundes und frohes und glückliches 2021. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und mein Name ist Anja Breuer. Ich bin die Moderatorin hier dieses Podcasts und wir werden die ersten Aufnahmen der jungen Selbsthilfe widmen. Wer genau dahinter steckt, was junge Selbsthilfe überhaupt bedeutet, werdet ihr in den folgenden 6 Aufnahmen erfahren. Und unsere erste Folge werden wir zu Gast die Nina Luko haben. Sie selbst ist aktiv in der jungen Selbsthilfe. Sie wird uns berichten über ihre eigenen Erfahrungen, wie sie zur Selbsthilfe gekommen ist, besonders zur jungen Selbsthilfe. Sie wird uns einiges über ihre Lebensgeschichte erzählen. Heute werden wir auch im Podcast das sensible Thema Suizid und Suizidgedanken behandeln. Wenn ihr da Gesprächsbedarf habt oder selber betroffen seid sogar, werdet ihr in den Shownotes eine Telefonnummer finden von der Seelsorge, an die ihr euch jederzeit wenden könnt, so dass ihr euch nicht alleine fühlt. Und die Nina wird heute uns über die erste bundesweite themenübergreifende Online-Selbsthilfegruppe für junge Menschen berichten. Ihr könnt euch also freuen auf eine spannende Folge zum Beginn dieses Jahres und ich freue mich auf euch und wünsche euch viel Spaß. Eure Anja. Also, heute habe ich zu Gast bei unserem Podcast Echte Stimmen, wie schon angekündigt, die Nina. Sie wird heute mit uns auf eine Reise gehen, einerseits durch ihr Leben und auch durch ihre Erfahrungen rund um die Selbsthilfe, besonders die junge Selbsthilfe. Und wir werden ganz besonders über die erste bundesweite themenübergreifende Online-Selbsthilfegruppe für junge Menschen sprechen. Herzlich willkommen, Nina. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Wir freuen uns super, dass du dir die Zeit genommen hast oder die Zeit hast, mit uns ein bisschen ins Gespräch zu gehen. Wir fangen eigentlich immer ganz gerne so an, dass wir so ein bisschen wissen wollen, mit wem sitzen wir denn eigentlich hier. Deswegen würde ich dich total gerne bitten, uns doch mal zu erzählen, wer du bist.
Genau, ja. Wie ihr gehört habt, mein Name ist Nina. Ich wohne im schönen Charlottenburg, also auf Berlin, sehr grün habe ich. Genau, ansonsten bin ich seit 2012 in der Selbsthilfe. Ich habe damals in der Suchtselbsthilfe gestartet, weil es so ein bisschen so die Voraussetzung war für die Therapie, die ich damals gemacht habe, dass man einmal die Woche eine Selbsthilfegruppe besucht. Ihr seht schon, online ist mittlerweile in aller Munde. Also nein, 2012 war es nicht online. Genau, und ich dachte damals, okay, die 3 Monate, wie du die Therapie machst, gehst du einmal die Woche ganz brav, willst eine brave Patientin sein und danach sagst du Tschüss, Selbsthilfe, das war's, weil ist ja sowieso alles Quatsch und bringt nichts.
Ich würde gerne da mal kurz nachfragen,
ja,
weil ich das schon öfter gehört habe. Du warst quasi 3 Monate in der Therapie und solltest Selbsthilfegruppen besuchen und für dich war direkt klar, dass das auf jeden Fall nichts für dich ist, oder? Und wenn ja, warum? Also wie kam das?
Na, für mich war klar, dass es nichts ist, weil die Vorstellung für mich halt war, okay, Suchtselbsthilfe ist bei mir ja gar nicht so schlimm, ne? Weil ich habe eine Wohnung, okay, in der Tätigkeit gehe ich jetzt nicht nach aufgrund meiner Erkrankungen, aber ich bin nicht obdachlos, ich bin nicht abgeranzt, bin kein Penner, ne? Also dieses Klischee.
Okay,
und
ja.
Deswegen dachte ich, okay, wenn es halt eine Pflicht ist für die Therapie, dann machst du es halt, schön und gut, ne? Und dann weiß ich noch wie heute, dass ich den ersten Gruppenabend dahin bin, im ersten Freitag im Januar 2012 war das. Und meine Vorstellung, mit alten Menschen da zu tun zu haben, wurden bestätigt. Also mir hat einer der Ältesten aus der Gruppe aufgemacht, aber alles andere als abgeranzt, ne? Und alles andere als schräg oder beängstigend, so was man so für Gedanken halt auch hat von obdachlosen Menschen oder die ich habe, so, ne? Und dann saß ich in dem ersten Gruppenabend und dachte, boah, hier gehst du öfters hin.
So. Also hat sich deine Vorbehalte gar nicht bestätigt.
Überhaupt nicht.
Also, und weißt du, was mir aufgefallen ist, Nina? Heute ist ja auch Freitag. Es ist zwar der zweite Freitag im Januar, aber eigentlich bist du ja jetzt so jubiläumsmäßig, wenn man so will.
Wenn man so will, genau, dann ist jetzt 8 Jahre Selbsthilfe.
Ja.
Krass.
Ja.
Danke.
Nicht
Danke
schlecht.
Für den Gedanken.
Ja.
Genau. Ja, und ich war halt einfach mega beeindruckt, dass ich dorthin kam. Wir waren an dem Abend 2 Neue.
Neun Jahre,
Entschuldigung. Danke. Danke, Anja, fürs Nachrechnen an den Fingern. Genau. Und also, wie gesagt, ich war einfach mega beeindruckt von diesem Gruppenabend, weil mit 2 Neuen, die wir da saßen, es wurde keine Rücksicht drauf genommen, über was gesprochen wird. Also, es wurde nicht zurückgehalten mit Themen. Die hatten tatsächlich damals auch einen Verlust zu betrauern. Jemand ist nach langer Krankheit verstorben und das haben die da zum Thema gemacht, ne? Ohne, dass jetzt da Neue waren und zu sagen, oh nee, wir dürfen jetzt darüber nicht sprechen oder, die haben dieses Bild von, ich gehe in die Selbsthilfegruppe, ich leere meinen Rucksack, damit ich nächste Woche gut bewältige, gelebt. Das war mega beeindruckend. Und da war eigentlich klar, okay, egal wo meine Reise hingeht, wohntechnisch, arbeitstechnisch, therapeutische Prozesse, was auch immer, Selbsthilfe wird ein Teil meines Lebens werden.
Wow. Bis heute. Ich möchte da gerne noch genauer drauf eingehen. Trotzdem würde ich gerne nochmal, wenn du damit einverstanden bist, einfach, weil ich weiß, dass das für viele einfacher wird, die Tür zur Selbsthilfe zu öffnen. Ich würde gerne so ein bisschen vorher fragen, wie es bei dir vorher war, bevor du in die Selbsthilfegruppe gegangen bist. Also wie ist es dazu gekommen, ja, dass du, ich meine, es muss ja viel passiert sein, dass du eben in der Klinik gelandet bist, eben dann an so eine Stelle gekommen bist, wo du Selbsthilfegruppen besuchen sollst. Würdest du uns oder den Zuhörern, Zuhörerinnen so ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Na klar. Also leider Gottes habe ich nicht viele gute Erfahrungen mit meiner Kindheit und Jugend machen können. Ich habe viele traumatische Übergriffe erlebt und dadurch sind halt psychische Störungen entstanden. Also angefangen über Somatisierungsstörungen, also dass mein Körper immer sehr psychosomatisch reagiert, bis hin zu einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung mit Dissoziationen, auch mit Dissoziationen, die übers Körperliche gehen. Also ich habe so Bewegungsstörungen. Das bedeutet in meinem Falle tatsächlich, dass zwischendurch ich umfalle, weil ich kein Gefühl mehr in den Beinen habe. Also das ist in dem Augenblick, sagt das Hirn irgendwie, okay, keine Beine mehr da und ich falle. Ne? Und das ist egal, ob ich auf der Hauptstraße stehe, im Bus bin, zu Hause. Also unabhängig, klar, sind halt mal Triggerpunkte vorher, aber da habe ich nicht so, bis jetzt noch nicht so einen Einfluss. Genau. Und dann gab es halt auch 99 die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung. Hatte dann sehr lange in dieser Diagnose gelebt, weil ich hatte das Gefühl, okay, ich habe diese Diagnose, jetzt erwartet die Gesellschaft auch, dass ich dementsprechend lebe. Und relativ früh, also mit 20, bin ich 13 Monate auf der geschlossenen gewesen, weil es da um Lebenserhaltung ging, okay, mit vielen Suizidversuchen und dort ist meine Sucht gestartet. Also ich habe halt eine Benzodiazepinabhängigkeit, also sprich Diazepam, Tavor, Rohypnol, Fluinox, das waren so meine Stoffe, die ich dann über meine Ärzte bekommen habe, über viele, viele Jahre. Genau, und 2011 bin ich hier in Berlin ins St. Hedwig gekommen. Also ich war vorher, habe ich in Hessen gewohnt und dann, ich bin einen Tag, bevor ich in St. Hedwig gekommen bin, nach Berlin gekommen, wiedergekommen, weil ich gesagt habe, ich muss mir Hilfe suchen. Und da, wo ich gewohnt habe, gab es die Hilfe so nicht, wie ich sie gebraucht habe. Und dann haben meine damalige Hausärzte, die ich noch kannte, die habe ich aufgesucht, einen Tag später. Und die hat mich dann ins St. Hedwig eingewiesen und das war mein Glücksgriff.
Also erstmal danke für deine Offenheit. Du meintest, dass du wusstest, du brauchst Hilfe. Wie hat das ausgesehen? Hast du zu viele Tabletten genommen oder wie hast du das für dich selber entscheiden können?
Ja, zum einen habe ich sehr, sehr viele Tabletten genommen. Also jetzt abgesehen von den Benzos oder mit den Benzos waren es zum Teil in meinem Leben, dass ich 40 Tabletten am Tag genommen habe, was die Überschrift Psychopharmaka betrifft. Also da sind jetzt noch nicht sowas wie L-Tyroxin, wie die Schilddrüse dabei gewesen. Als ich in St. Hedwig kam, war ich halt 31. Und ich finde, mit 31 muss man nicht 40 Tabletten am Tag nehmen. Das war der eine Punkt, dass ich viel zu viel Medikamente genommen habe. Aber tatsächlich ging es mir auch von der Psyche sehr, sehr schlecht. Also ich war sehr in so einer Depression drin. Zusätzlich auch viel mit Selbstverletzungen zu tun gehabt, die auch in meinen Augen ziemlich krass war. Also vielleicht beurteilt ja auch jeder für sich selber, ob es schlimm ist oder nicht. Ich fand es für mich krass. Genau, und zu dem Zeitpunkt ging halt nichts mehr. Und mir war klar, wenn ich zu Hause bleibe, also in Hessen, könnte es schwierig werden in Form von Suizid. Und irgendwie war ich an dem Punkt, wo ich sage, nee, eigentlich hat das Leben doch irgendwie was auch Gutes für dich. Genau, und so war halt der Weg, dass ich wieder nach Hause gekommen bin, im Endeffekt nach Berlin, dann bei meiner Mutter Asyl gesucht und am nächsten Tag hat dann mein Bruder mich tatsächlich zu dieser Hausärztin gefahren und im Anschluss dann auch ins St. Hedwig, weil ich auch nicht mehr in der Lage war, irgendwie mit meinen Ängsten dann zurechtzukommen, ohne ständig Benzodiazepine nehmen zu müssen. Also ich war nur noch Angst, also ich hatte nicht Angst, ich war Angst, so. Genau, und dann bin ich im St. Hedwig auf eine allgemeinpsychiatrische Station gekommen. Und das war mein Glück. Das war einfach wirklich mein Glück, weil sie dann mir nochmal nahegelegt haben, eine DBT zu machen.
Und was ist eine DBT?
Das ist die dialektisch-behaviorale Therapie. Das ist ein spezielles Programm für Menschen mit Emotionsregulationsstörungen, worunter halt auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung fällt. Genau, und in St. Hedwig gibt es speziell eine auch fürs Thema mit Sucht, diese Verbindung. Und dann haben die mich halt dahin vermittelt und bin dann am 14. Februar 2012 dort aufgenommen worden.
Am Valentinstag.
Ja, von meinem Glück. Ja.
Ein Liebesgeschenk
an dich. Ja, aber sowas. Ja. Und ich musste halt aber vorher auf der allgemeinpsychiatrischen Station eine Entgiftung sozusagen machen.
Wie lange hat die gedauert? Ich habe gehört, Benzos dauert ewig.
Die hat auch nur angedauert, als ich dann im Endeffekt auf der DBT-Station war. Also ich glaube, es hat bei mir so ein halbes Jahr gedauert, bis ich wirklich sagen konnte, dass ich sowohl körperlich als auch vom Kopf her entzogen habe. So.
Ja. Wow. Ich wollte noch mal kurz was nachfragen. Du hattest gesagt, dass du als junger Mensch, ich glaube, um die 20, 13 Monate geschlossen in Anstalt warst.
Alle 6 Wochen kam die Richterin und hat mir mein Verlängerungsticket überreicht.
Okay. Und würdest du rückblickend sagen, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig formuliere, aber dass dir das geholfen hat, dort
Nein.
zu sein? Gar nicht.
Also das Einzige, was es geholfen hat, ist, dass ich in die Sucht geraten bin, dass ich ganz viele Tabletten genommen habe. Und was auf der positiven Seite war, dass ich heute noch da bin. So, und auch das war damals halt nicht klar, deswegen war auch dieser lange Aufenthalt. Und doch, was es auch noch positiv war, dass ich zumindest aus meinem bulimischen Verhalten rausgekommen bin, was sich aber dann auf der Waage sehr negativ ausgewirkt hat. Also ich bin halt damals aufgenommen worden, glaube mit 45, 47 Kilo. Und nach 13 Monaten bin ich mit 150 gegangen.
Ach, okay.
So, ne, einfach allein dieses, okay, ich breche nicht mehr oder erzwinge das Erbrechen nicht mehr, aber habe halt sonst an meinen Essanfällen und so nichts verändern können. Genau.
Wow.
War halt damals auch kein Thema für mich. So, ne? Und da ist halt auch Freundschaften entstanden.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du heute noch Kontakt hast mit Menschen, mit denen du damals zusammen gelebt hast letztendlich.
Ja, also ich habe tatsächlich noch mit 2 Kontakt. Zwar sehr flüchtig, aber so ist es gut für mich.
Da bringst du ja enorme Erfahrungen mit, die wahrscheinlich jetzt heute für viele Menschen hilfreich sind. Ne? Ich weiß ja, dass du noch weiter in der Selbsthilfe aktiv bist und in ganz vielen Bereichen engagiert bist. Und ich könnte mir vorstellen, dass da viele Menschen, so verrückt es vielleicht auch klingen mag, von deinen Erfahrungen profitieren.
Ja, und klar sage ich immer wieder auch, ich möchte am liebsten meine Biografie nicht haben. Aber ich habe sie nun mal und ich habe für mich irgendwann beschlossen, okay, ich mache das Beste draus. Und wenn es das Nutzen ist, dass ich anderen damit eine Hilfe sein kann, dass ich dieses ganze Leid erfahren musste, dann hat es seinen Sinn.
Ich muss gerade, ich bin ziemlich bewegt gerade, deswegen muss ich gerade selber so ein bisschen eine Pause machen.
Ich bin auch gerade so ein bisschen für mich selber erschrocken, dass es so leicht fällt, so drüber zu sprechen. Also positiv erschrocken. Aber das zeigt mir tatsächlich auch, dass wir beide schon auch viel zusammen gemacht haben und dass es eine gute Vertrauensebene ist und dass ich dieses nutzen kann, diese Vertrauensebene, um anderen einfach das erzählen zu können.
Also könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielen Menschen auch Mut macht, über die eigene Geschichte vielleicht sogar auch sprechen zu können.
Ja.
Wow, ich bin ganz berührt, Nina. Nina, vielen Dank, dass du uns so persönlich mitnimmst in deine Geschichte. Ich glaube, es gibt viele, denen das Mut und Hoffnung macht, das zu hören. Ich würde gerne einfach hier weitermachen, wie die Selbsthilfe dann in dein Leben gekommen ist. Ich weiß, dass du im Projekt Junge Selbsthilfe auch viel aktiv warst und bist. Und unser Motto oder unser Schwerpunkt gerade in diesem Podcast für dieses Quartal ist ja die Junge Selbsthilfe. Und du bist quasi unsere erste Gästin, die zum Thema Junge Selbsthilfe was erzählt. Und meine erste Frage an dich, wie bist du denn zur jungen Selbsthilfe gekommen?
Ja, das ist auch so in meinen Augen auch so eine ganz witzige Geschichte. Also ich habe ja erzählt, dass ich dann in diese Sucht-Selbsthilfe gekommen bin. Das war das Klärwerk, das ist ein Sucht-Selbsthilfe-Verein in Berlin-Neukölln. Und ich bin so ein Mensch, entweder richtig oder gar nicht. Also das ist irgendwie schon immer so gewesen. Und auf jeden Fall habe ich sehr schnell auch Vorstandsarbeit mit übernommen, war dann auch kommissarische Vorstandsmitgliederin sozusagen. Auf jeden Fall kam eines Tages eine E-Mail von Herrn Fronhöfer.
Herr Fronhöfer, ganz kurz, an der Stelle hatten wir letztes Mal zu Gast. Also die regelmäßig zuhören, wissen, wer Herr Fronhöfer ist. Für die jetzt zum ersten Mal den Namen Herrn Fronhöfer hören, das ist ein Mitarbeiter von der AOK, der eben für die Projektförderung zuständig ist, ganz besonders auch für die junge Selbsthilfe.
Genau, und auf jeden Fall hat er eine E-Mail zu uns geschickt, dass es ein Projekt geben wird in der jungen Selbsthilfe. Das heißt Stuhlkreisvisionäre. Und dann habe ich mir das ausgedruckt und dachte, das müsste ich mal besprechen, so mit meinem Vorstand, was sie davon halten, wenn ich da mal Kontakt aufnehme. Weil ich war zu dem Zeitpunkt die Jüngste. Ich passte in diese Altersschiene rein. Und dann sagten sie, ja, mach mal. So. Und so war mein Einstieg in die junge Selbsthilfe über die Stuhlkreisvisionäre. Das war ein Projekt, das ging über ein halbes Jahr mit 2 Wochenendtreffen. Und dazwischen gab es monatliche Online-Geschichten. Das war auch mein Einstieg, also ein bisschen die Online-Selbsthilfe, wenn man das so nennen möchte. Und da erinnere ich mich total gerne zurück. Also erstmal waren wir eine total tolle Truppe.
Wie viele waren da so?
Ich glaube, spontan würde ich jetzt sagen 12 und auf jeden
Fall. Also 12 junge Leute, die in der Selbsthilfe aktiv sind?
Genau,
oder?
Genau.
Ah, ja. Okay. Ja. Ganz kurz vielleicht noch für die, die heute zum ersten Mal das junge Selbsthilfe hören. Junge Selbsthilfe, wir meinen damit Menschen zwischen 18 und 35, die eben schon in der Selbsthilfe aktiv sind. Wir haben das so altersmäßig eingegrenzt, einfach nur kurz zur Info.
Ich würde mal sagen plus minus.
Plus minus,
genau. Also meine Erfahrung ist ja ganz persönlich auch, dass wir das nicht strikt trennen, weil dann wäre ich heute nicht hier zum Thema junge Selbsthilfe.
Richtig.
Für mich ist gerade auch so ein Abschiedsjahr so. Eigentlich war eigentlich letztes Jahr für mich so angedacht, dass ich dann ausscheide. Aufgrund von Corona habe ich mir jetzt erlaubt, dieses Jahr noch in der jungen Selbsthilfe zu bleiben, um so meine Erfahrungen mitzugeben und andere zu motivieren. Genau, und an diesem, nochmal zu diesem Wochenende zurückzukommen. Also die schönste Erfahrung war tatsächlich, die mich auch bis heute tatsächlich prägt. Wir haben uns alle Abschiedsgeschenke gemacht zum Schluss. Und zwar nicht in Form von, oh, hier ein Buch, eine Blume, sonst was, sondern wir saßen alle im Kreis und jeder hat dann immer gleichzeitig für eine Person Stärken, Wertschätzungen aufgeschrieben. Und es war erstmal eine total tolle Erfahrung, aber es war auch schwer auszuhalten, weil man weiß, okay, da sind jetzt, sagen wir mal, 12 Teilnehmer waren, dann waren es 11, die geschrieben haben, plus die beiden Trainerinnen, ja. Also es waren auf einmal 13 Leute, die geschrieben haben. Du musstest das jetzt mal 2 Minuten aushalten, dass die über dich was schreiben. Dann kam ja für mich nochmal der Knaller, es wurde auch jedem vorgelesen. Also es wurde zu jeder Person gesagt, so, ich schätze an dir das und das und ich schätze an dir das und das und ich finde, das sind deine Stärken. Und das ist so ein kostbares Geschenk. Ich hatte das eine Zeit lang erst so an meiner Wand, bzw. an meiner Tür kleben zu Hause. Mittlerweile ist es in meinen jungen Selbsthilfeordner gewandert. Aber ich hol's regelmäßig raus. Und tatsächlich erst vor 2 Wochen, glaube ich. In der jungen Selbsthilfe hatten wir das Thema Wünsche, Visionen. Wie sehen wir uns? Wo wollen wir uns sehen? Und in dem Atemzug hatte ich das dann auch mal rausgeholt, um mir das mal so anzugucken. Und es war wieder mega beeindruckend, was dann so Leute damals geschrieben haben und dass es zum Teil ja auch wirklich so ist, ne, so.
Würdest du uns verraten, was da so drauf stand, oder ist dir das zu?
Nee, kann ich, genau. Dass ich eine Überlebenskünstlerin bin, dass ich eine Kämpferin bin, dass ich Visionen habe und, also ich hatte damals tatsächlich auch schon den Wunsch geäußert, weil es, weil wir waren alle Themen unabhängig, also es waren nicht nur psychosoziale Themen oder Sucht. Das war alles dabei. Und da ist bei mir der Wunsch entstanden, ich möchte eine Selbsthilfegruppe besuchen oder leiten, wie auch immer die themenübergreifend ist.
Ja.
Und das sind so schöne Momente, wo ich denke, ja, hey, geil.
Ja, ja, über die themenübergreifende Selbsthilfegruppe werden wir gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Ich bin auch ganz gespannt, was du da erzählen wirst.
Ja.
Aber toll, ich habe so gedacht, als du gerade das aufgezählt hast, was die Leute so geschrieben haben, dachte ich, ja, auf jeden Fall, also das würde ich auf jeden Fall, das bestätige ich.
Danke.
Auf jeden Fall, so, ich kenne dich ja auch schon eine Weile. Ja. Ich würde trotzdem gerne nochmal hören, ich glaube, das interessiert auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. Wie ist es da weitergegangen? Konntest du abstinent bleiben?
Also, ja.
Hat dir die Gruppe dabei geholfen? Da, vielleicht kannst du dazu nochmal ein bisschen mehr erzählen.
Genau, das ist so, dass ich, also bis 2017, glaube ich, aktiv beim Klärwerk war und ich irgendwann gemerkt habe, das ist nicht mehr für mich das Richtige.
Also 5 Jahre, kann man sagen, warst du da aktiv, wenn du 2012, ist das
ja,
so richtig?
Ja, so in etwa, ja. Genau. Wobei ich 2 Jahre noch oder 3 Jahre davon noch mal nicht in Berlin war.
Ah ja.
Aber, aber trotzdem, ich glaube, es war 17, 18, wie ich raus bin. Ich weiß, also so ein Übergang auch. Das ist ja immer auch so ein Prozess. Ich bin in der Selbsthilfe nicht so, okay, ab heute komme ich nie wieder. Also genau, ja, tatsächlich war ich relativ abstinent, also bei mir ist es ja, oder eher clean in dem Fall, weil es bei mir eine Medikamentengeschichte ist. Aber vielleicht dazu noch zu sagen, dass ich mich, als ich in die Selbsthilfegruppe dann gegangen bin und entschieden habe, ich bleibe dort auch länger als die 3 Monate, dass ich auch für mich gesagt habe, okay, es kommt auch nichts anderes in Frage, also sprich Alkohol.
Mhm. Ich hatte, also du meinst keinen anderen, also dass du nichts anderes konsumierst.
Genau, dass ich überhaupt nichts konsumiere, was irgendwie suchtspezifisch ist. Ne?
Ja. So. Was genau ist das dann in deinem Verständnis?
Naja, also in dem Verständnis wären es halt noch Drogen und Alkohol.
Ah, ja.
So.
Mhm.
Ne, also ich finde, also klar, ich habe auch weiterhin mit einem Suchtproblem, weil ich zum Beispiel jemand bin, der unheimlich gerne Cola trinkt und das aber eigentlich auch eher im Suchtcharakter, davon bin ich halt ja gerade auch jetzt weg. Dieses, heute ist der, welcher ist heute? Der
8. Januar. 8.
Dann bin ich 8 Tage sozusagen Cola clean.
Yay.
So, ne, also das ist immer ein Prozess. Also immer, aber ich rede jetzt von diesen stoffgebundenen Suchtmedikamenten. Genau.
Ja.
Um da nochmal zurückzukommen.
Ja.
Ich war relativ lange auch clean so und war 2018, 19, so diesen Übergang nochmal so sehr krisenhaft. und habe da dann nochmal für kurze Zeit Tabor genommen. Mhm. Aber auch das schon ganz anders, als das damals war. Ne? Damals war das halt so, okay, ich habe meine Medikamente verordnet bekommen, aber ich habe schon auch noch mehr genommen davon. Ja. Ne? Also sagen wir, wenn ich zum Beispiel manchmal 40 Milligramm Diazepam fest hatte, war ich auch schnell trotzdem bei 100, 150 Milligramm am Tag. So, ne? Also ich habe ein Suchtding draus gemacht.
Ja.
So. Und dann hatte ich halt in dieser Krisenzeit, glaube ich, mal 5, 6 Tabletten genommen. Und zwar war dann für mich auch klar, okay, dann jetzt wieder nicht. Man muss halt tatsächlich bei mir auch sagen, dass ich nicht in so einem richtigen Abhängigdenken bin. Also ja, es war auch ein Entzug damals, aber trotzdem ist es irgendwie anders als bei Menschen, die richtig komplett süchtig, also ne, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie das richtige Wort dafür ist, weil es war mehr wie schädliches Risikoverhalten, es war aber weniger als eine richtige Sucht.
So. Ach so, okay, also jetzt damals.
Mhm. Genau, und ich glaube, deswegen ist es mir 2018 dann auch nicht ganz so schwer gefallen, als die Ärzte gesagt haben, hier nehmen Sie das mal, so. Mhm. Aber ich auch sehr schnell gesagt, so, und jetzt nehmen wir es mal wieder nicht, so. Genau, und seit 2018 dann tatsächlich wieder
clean, sozusagen, ja. Medikamentenfrei, genau. Wenn man so will, oder
gefährdende Substanzen frei, genau. Mhm. Ja, aber mittlerweile tatsächlich auch Psychopharmaka frei.
Wow.
Genau, September, Oktober habe ich mein Antidepressivum dann abgesetzt als letztes und das ist eine Herausforderung, jedes Mal beim Absetzen eines Medikamentes, aber für mich der richtige Weg.
Wow, Respekt vor der Entscheidung, ja. Ich muss ganz kurz noch mal ein Wort nachfragen. Einfach, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja auch, dass ich selber auch in der Kontaktstelle arbeite und ich bin auch im Studium und wir hatten gestern eine Sitzung mit Kommilitonen und haben da so einen Fall besprochen und da ist das Wort krisenhaft gefallen und du hast es jetzt auch genannt und wir haben uns gestern so ein bisschen gefragt, was bedeutet eigentlich genau dieses Wort krisenhaft? Wie würdest du das Wort erklären?
Ich glaube, krisenhaft oder Krisen sieht jeder auch anders. Mhm. So, ne? Ich kann wieder sagen, wie es für mich ist. Also für mich, ich fühle mich, wenn ich in der Krise bin oder wenn ich krisenhaft bin, das ist ja für mich das Gleiche so, dass ich in meinen Kompetenzen sehr eingeschränkt werde, so aufgrund mein Leben, was ich dann erlebe, dass ich mich nicht mehr so ganz in der Lage fühle, meinen Alltag allein zu bewältigen, dass ich sehr, sehr viel Ansprache brauche, dass ich eigentlich 24 Stunden jemanden um mich herum brauche. Aber eigentlich nicht die Klinik. So, aber es kann mir ja dann keiner geben. Mhm. Und so war es halt, dass ich mich 2018 dann entschieden hatte, auf Station zu gehen. Tatsächlich waren damals auch bei mir wieder so suizidale Gedanken mit im Potpourri sozusagen. Mhm. Und dann war das halt der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich lasse mich nur auf dieses Tabor ein und habe jetzt aber die letzte Krise tatsächlich auch ohne Klinik geschafft, auch wenn suizidale Gedanken dahinter waren. Ich hatte jetzt so vor Weihnachten immer so ein bisschen sehr unter der Einsamkeit gelitten. So, ne? Ja. Mir ist halt auf einmal Corona doch echt auf die Füße gefallen. Ja. Mhm. Aber da bin ich mega stolz auch, weil mein Unterstützerteam, mein professionelles, immer mir angeboten hat, auch gehen Sie doch in die Klinik, wenn es Ihnen so schlecht geht. Das war eine Sorge von denen, glaube ich. Mhm. Für mich war es wichtig, einfach darüber zu sprechen, wie es mir geht und das nicht zu verheimlichen. Auch mit diesen, ich sag mal, passiven Suizidgedanken. Ja. Das war nicht dieses, boah, ich will jetzt vom Hochhaus springen, wo ich wohne, oder mich andersweitig suizidieren. Bei mir ist es dann sowas, in dem Fall, okay, Corona soll mich holen. Oder wenn ich vor die Tür gehe, soll der Bus mich überfahren. Mhm. Oder das Haus soll einstürzen. Mhm. So. Also ich war einfach dem allen müde, dieses Kämpfen müssen und dieses, wenn so viel Negatives von außen kommt. Ne? Also was nicht in meinem normalen Innenleben passiert, sondern wenn von außen immer noch gefühlt irgendwas kommt, was nicht gut tut.
Ja.
Das war dann irgendwie zu viel, weil es wirklich 14 Tage jeden Tag eine andere schöne Geschichte war, das positiv auszudrücken.
Ja. Ja, wobei, also man muss auch sagen, also das fällt mir halt auch so auf, es wird einfach auch aus meiner Sicht zu wenig darüber gesprochen, was das eigentlich mit den Leuten macht, welche Ängste, und das bekommt zu wenig Raum, finde ich.
Total. Ja. Ich war ganz spannend. Ich war letztens eingeladen als Erfahrungsexpertin über Kopf, Hand und Fuß. Das ist in Berlin ein Inklusionsbüro und die machen halt auch viel Fortbildungen oder auch Workshops. Ne? Und da war es ein Workshop, da ging es halt drüber, wo ich geladen war, mein Erleben mit meinen Depressionen und Sucht. Also wo die Leute einfach die Möglichkeit hatten, mich auszufragen, sage ich mal überspitzt. Was ich total wichtig finde, dass Menschen, die damit keine Berührungspunkte haben, die Möglichkeit haben, jemanden zu treffen und ausfragen zu dürfen. Also ihre Schubladen einfach zu sortieren. Und eine Frage, die fand ich total spannend, war dieses, ob ich für mich glaube, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen Risikopatienten sind. jetzt in der Corona-Zeit, konnte ich ganz klar mit Ja beantworten. Also natürlich nicht im klassischen Sinne, dass ich durch meine Depression oder Suchterkrankung ein höheres Risiko habe, an Corona zu erkranken und dann einen schweren Verlauf zu haben. Aber dass ich aufgrund von der ganzen Situation, die Corona einfach mit sich bringt, gefährdeter sind, sich zu suizidieren oder rückfällig zu werden und, fand ich sehr, sehr spannend. Mhm. Und da ist mir dann wieder auch so bewusst geworden, was Selbsthilfegruppen, Kontaktstellen, Selbstvertreterorganisationen, andere Unterstützungsangebote, die es eigentlich primär bis dato nur vor Ort gab, gefühlt über Nacht aus dem Boden online gestampft haben.
Ja.
Und das ist auch das, was mich so ein bisschen aufregt, wenn es heißt, oh, wir danken den Krankenschwestern, den Verkäuferinnen, gar keine Frage, denen danke ich auch. Aber dass dabei die Ehrenamtlichen, die das wirklich mit Herzblut machen, viel Zeit opfern, zum Teil auch ihr Geld opfern, weil es gibt Selbsthilfegruppen, die gesagt haben, okay, wir wissen gerade nicht, ob es was gibt. Ich kaufe mir jetzt privat einen Zoom-Account, dass ich meine Gruppe weiterführen kann. Ne? Also da steckt ganz viel hinter und dass das immer nicht gesehen wird und dass da nicht einfach auch mal von Seiten der Regierung, der Politik, whatever, einfach auch mal eine richtige Anerkennung gibt. Und das ist, was mich ein bisschen auch ärgert, muss ich sagen. Ne? Also allen Ehrenamtlern wird viel zu wenig Wertschätzung entgegengebracht. Ja, ich könnte eine Ehrenamtskarte beantragen, aber das ist so ein Aufwand, mache ich nicht. Also dafür habe ich gar nicht die Zeit. Das ist so viel Papierkram gefühlt dafür, dass ich dann einmal im Jahr umsonst ins Zoo gehen darf. Ja, super, oder ins Museum so, ne? Ist toll, schöne Sache, aber mit so viel Bürokratie.
Genau, wird dem nicht gerecht.
Genau.
Und tolles Statement.
Ja, ist so. Ja. Es ist so.
Ja,
ne?
Da ist was dran.
Und auch
Fall,
dieses, dass sich kleine Selbsthilfegruppen so damit auseinandersetzen müssen, mit Gelder beantragen. Das sind so hohe Schwellen, dass viele sagen, nee, machen wir alles nicht. Ich stemme das alles aus unserem Privatvermögen oder auch Privatgeld, was ich habe, ja. Und das sind ja ganz oft Menschen, die auch gar kein Geld haben, wirklich. Die von Grundsicherung leben, weil sie nicht arbeiten gehen können. Von einer Grundrente, Hartz IV und was es alles gibt. Also wirklich Menschen, die am Existenzminimum leben und die so viel Herzblut, Geld und Zeit da reinstecken. Und das wird nicht gesehen. Das ist schade.
Ja.
Genau. Von daher glaube ich, dass wir für viele Menschen mit psychosozialen Suchtthemen eine Lebensversicherung jetzt auch gerade so ein bisschen auch sind. Für mich auch, ganz klar. Also ich wüsste nicht, wo ich jetzt wäre, wenn ich nicht die letzten Monate online so viel hätte machen können.
Wir diskutieren natürlich auch sehr viel in der Kontaktstelle.
Ja.
Und es ist ja auch so, dass beim zweiten Lockdown, dass wir durchsetzen konnten, dass bestimmte Gruppen sich weiterhin treffen können, auch unter natürlich bestimmten Voraussetzungen. Aber das ist auch anders als beim ersten Lockdown gewesen. Also dass da schon die Notwendigkeit mehr gesehen wurde, wie wichtig das ist, dass bestimmte Gruppen sich weiterhin treffen dürfen.
Das aber trotz allem finde ich, ist die Wertschätzung generell, also generell finde ich, dass bei ehrenamtlichen Geschichten, egal ob ich jetzt ehrenamtlich in der Selbsthilfe bin oder in der Altenbetreuung, in der Kinderbetreuung, bei Obdachlosen, whatever, es wird nicht gesehen.
Zu wenig,
Ja, zu wenig oder gar nicht. Ja. So. Und wenn man mal überlegt, wenn die ganzen ehrenamtlichen Aktivitäten wegfallen, dann bricht das System einfach auch zusammen. Alle, die ehrenamtlich sind, sind wertvolle Menschen, die was Wertvolles für die Gesellschaft tun.
Auf jeden Fall.
Und kriegen da, wenn sie Glück haben, eine Ehrenamtsaufwandsentschädigung. Wenn sie Glück haben. Es ist ja nicht, dass wir Ehrenamtler deswegen Geldes machen, um Gottes Willen, ne? Aber.
Also Geld ist schon auch eine Wertschätzung.
Definitiv, so,
das ist halt
Aber ich zum Beispiel, ich durfte mal bei einer Landtagswahl, glaube ich, war ich Wahlhelferin. Wir haben, glaube ich, da 40 Euro für den Tag bekommen, was toll war. Aber was mich viel mehr gefreut hat, Wochen später kriege ich eine Urkunde vom, ich glaube, vom Bundespräsidenten in dem Fall. Klar, hat er jetzt wahrscheinlich nicht direkt mich am persönlich geschrieben, ist auch egal. Aber allein das war so ein irre Gefühl. Ich krieg da sowas, eine Danksagung nochmal, ja? Und ich finde, das ist einfach auch mal wichtig, Leuten einfach mal Danke zu sagen. Unabhängig, dass das Geld auch
passiert
mal gut ist.
Passiert auf jeden Fall, aber
ja,
definitiv. Zu wenig, ja.
Mir wäre es einfach mal ein Anliegen, dass vielleicht einfach mal auch so von Senatsseiten, von Politikerseiten einfach mal ein offizielles Statement. Hey, danke, ihr Ehrenamtler. Irgendwie sowas, ne?
Gibt
so.
Es tatsächlich im Roten Rathaus. Aber
aber auch mal nur für einzelne Personen.
Nee, richtige Veranstaltung, wo das stattfindet tatsächlich.
Okay.
Ich habe bei der Stiftung Gute Tat meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht und da habe ich an sowas teilgenommen im Roten Rathaus. Ein ganzer Tag, wo das honoriert wurde. Und also gibt
das wusste ich gar nicht.
Ja.
Danke.
Ja.
Siehst du, da hätte ich jetzt hier auch noch was dazu.
Ja.
Dann ist das muss ich mich da mal schlau
aber,
machen.
Aber ich habe ja wie du auch in Potsdam war ich tätig
ja.
und da war ich auch bei einer Ehrenamtsverleihung Und Potsdam ist da vorbildlich. Die haben wirklich Gas gegeben, die haben wirklich da ein tolles Event draus gemacht, haben, um eben ihre Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen mehr zu wertschätzen. Sehr da schön. Ist mir auch aufgefallen, okay, das ist wirklich ein Unterschied zu Berlin. Trotzdem sollte das mehr passieren, auch wenn es schon passiert, das sehe ich genauso wie du. Ja. Was würdest du denn sagen, was verstehst du unter dem Begriff junge Selbsthilfe?
Also erstmal unabhängig vom Alter, ne? So, ich glaube, das ist ja vielleicht ein bisschen klarer, aber junge Selbsthilfe bedeutet mich einfach, dass sie anders ablaufen kann, aber nicht muss, ne? Es kann genauso, wie sie immer war, im Dialog oder auch in anonymen Gruppen so ablaufen, habe ich auch überhaupt nichts dagegen. Ist auch gut, ist ja auch ein wertes Mittel, also muss man das ja auch nicht schlecht reden. So, was gut ist, ist gut.
Also du meinst Austausch durchs Gespräch.
Genau, ne? Also ne, bei den Anonymen ist es ja so, dass man da mal keinen Bezug nimmt, sondern da rede ich ja wirklich nur von mir und der Nächste redet ja nur von sich. Und die junge Selbsthilfe ist für mich einfach lebendiger. Also, ne, sie treffen sich in Parks zum Beispiel. Sie sagen, boah, wir wollen heute nicht im Gruppenraum sitzen. Wir gehen im Park, holen uns vielleicht ein Getränk unterwegs oder sonst was. Oder es gibt Stammtische, es gibt aktive Gruppen, junge Gruppen, die einfach ihre Probleme, die sie haben, und warum sie, oder sagen wir so, nicht Probleme, das sind ja nicht immer die Probleme, ihre Themen, die sie bewegen, in die Selbsthilfegruppe zu gehen, einfach auch auf kreative Art und Weise zu lösen. Also es gibt Theatergruppen, die einfach ihr Leben damit verarbeiten. Es gibt Stotterergruppen, die einfach sagen, wir wollen einfach unser Problem gemeinsam angehen, so, ne? Und dann machen die das. Und ich glaube, das Besondere an der jungen Selbsthilfe ist auch, dass da ganz, ganz viele tiefe Freundschaften entstehen und dass man viel Entwicklung auch mitbekommt. Ne? Bei einem selber, also ich weiß, wie ich gestartet bin, ich weiß, wo ich heute bin. Das hätte ich mir damals nicht vorstellen können, dass ich irgendwann sage, ich möchte mit psychisch erkrankten Menschen arbeiten, um denen eine Schütze zu sein, um eine Hilfe zu sein. Jedenfalls nicht beruflich so. Ich kenne Menschen, die einfach, auch wie ich in der Selbsthilfe angefangen haben zu arbeiten, jetzt in irgendwelchen Kontaktstellen arbeiten oder an anderen Bereichen der Selbsthilfe. Das ist das Besondere an der jungen Selbsthilfe, dass man so Entwicklungen mitbekommt, ne? Also dass man einfach sieht, okay, da verändert sich beruflich vielleicht was oder auch privat. Also weiß ich, es entstehen Beziehungen, also entweder auch in der Selbsthilfe selber oder auch außerhalb. Es entstehen Kinder, ne? Also das, und das hat man tatsächlich, wenn man in einer Selbsthilfegruppe ist, wo ich sage mal, die Leute eher so 50, 60 plus sind, klar sind auch ein paar jünger, aber das ist so meine Erfahrung. Da hat man diesen Entwicklungspotenzial halt nicht mehr. Da geht's dann eher, oh, ich krieg ein Enkelchen und so, was auch total toll ist. Aber ich glaube, was mir auch bewusst ist, worden ist durch die Arbeit in der jungen Selbsthilfe, aber auch durch das Teilnehmen, dass die Themen einfach nochmal ganz anders sind. Ne? Mhm. Also ich habe auch mal gesagt, boah, es gibt für mich Themen, die möchte ich nicht mit jemandem besprechen, der gefühlt mein Opa oder meine Oma sein kann. Das hat ja auch mal was tatsächlich auch ein bisschen mit Charme zu tun, was ich irgendwie in irgendeiner Gruppe so erzähle. Und natürlich fällt es mir persönlich leichter, mit Gleichaltrigen über sensiblere Themen zu sprechen, als wenn das Alters gemischt ist. Ich besuche auch nach wie vor gern zwischendurch auch gemischte Gruppen, auch gehe ich heute ab und an immer noch zum Klärwerk, was mir wichtig ist. Aber das sind halt für mich andere Themen, die ich da bespreche. Was nicht unwichtig ist. Ja. Also ich möchte auch nicht, dass jetzt die Leute denken, boah, nur in der jungen Selbsthilfe passiert ganz viel, persönliche Entwicklung. Nein, um Gottes Willen, es passiert natürlich auch in diesen gemischten Gruppen, auch wenn da keine jungen Menschen dabei sind, auch wenn junge Menschen dabei sind. Aber ich glaube, bei vielen Menschen oder bei vielen Jungen ist einfach dieser Gedanke, boah, ich möchte mal das eigentlich nicht meiner Mama und meinem Papa erziehen, geht deswegen in die Selbsthilfe und sucht mir halt deswegen auch junge Gruppen. Aber ich kenne auch tatsächlich viele junge Menschen, die sagen, nein, sie wollen nicht in die junge Selbsthilfe, sie brauchen diesen Austausch. Alles unabhängig, weil da andere Erfahrungen sind. Dadurch, dass es die junge Selbsthilfe gibt und ich sage mal die alteingesessene Selbsthilfe, die bewährte Selbsthilfe, dass da junge Menschen für sich das finden können, was sie brauchen.
Auf jeden Fall,
ne? Und das eine ist genauso wichtig wie das andere. Also ich möchte nie sagen, boah, junge Menschen sollten nur oder so. Nein, es muss jeder für sich finden, was er oder sie für sich braucht.
Also es ist ja deutlich zu beobachten in den letzten Jahren, das ist ja total gewachsen mit den jungen Leuten in der Selbsthilfe. Also es ist ein Bedarf auf jeden Fall da. Ja. Und natürlich ist es auch so, dass junge Menschen einfach andere Themen haben. Die oft stehen junge Leute an einem Punkt, wo sie ihr Leben gerade entwickeln.
Genau.
Und ja, das macht total Sinn, sich dann auch austauschen zu können mit Menschen, die eben im gleichen Alter sind. Ja. Und ich meine, ganz besonders deutlich wird es auch im Bereich der Online-Selbsthilfe. Ja. Wobei auch da kann man das auch nicht verallgemeinern. Aber junge Menschen sind oft anders gehen anders um mit ihren Themen, als das ältere Menschen tun.
Ja, so. Sie trauen sich vielleicht eher.
Möglicherweise, ja.
Also, ich kenne tatsächlich viele Ältere. Also auch ich habe dem Klärwerk angeboten gehabt beim ersten Lockdown. Da war ja klar, es gibt keine Selbsthilfegruppe vor Ort. Hey Leute, mach mal eine Online-Gruppe. Da war ich schon lange nicht mehr aktiv. Ich biete euch an, dass ich einmal die Woche auch das machen würde, so, damit Leute, die entweder frisch aus dem Entzug kommen oder auch hier Alteingesessene, die Möglichkeit haben, weiter den Rucksack zu entleeren. Mhm. Konnten die sich nicht vorstellen. Mhm. Man kann dann nicht so intensiv in seine Themen gehen. Doch, kann man. Mhm. Also meine persönliche Erfahrung, doch, kann man.
Ja, es gibt auch Menschen, die sagen, dass denen das sogar leichter fällt, online über ihre Dinge zu sprechen.
Ja, so. Weil sie halt einfach sagen können, okay, wenn es mir zu viel ist, mache ich den Computer aus und ich bin weg. Es rennt mir keiner hinterher. Oder ich bin vielleicht aufgrund von Corona jetzt noch mehr in meinen Ängsten und traue mich gar nicht mehr, das Haus zu verlassen. Ich kann aber online zumindest meine Gruppe besuchen. Und damit bin ich dann doch nicht mehr ganz so allein.
Ja. Und es gibt halt auch viele Menschen, die diese Distanz, die so ein Laptop herstellt, dass sie sich dadurch auch sicherer fühlen, über ihre eigenen Themen zu sprechen. Also das gibt es auch.
Ja. Ich würde gerne mal kurz trotzdem nochmal zurückrudern.
Ja, gerne.
Dieses, was ich so ein bisschen auch noch so in der jungen Selbsthilfe gemacht habe. Wie gesagt, mein Einstieg war ja damals dieser
Stuhlkreisvisionäre,
genau. Und bin dann ganz schnell ins Orga-Team bei der NACOS reingeschlüpft. Das ist die nationale Kontakt- und Beratungsstelle. Das ist halt, so wie ich es verstehe, das Übergeordnete von allen Kontaktstellen in Deutschland.
Genau, dazu ganz kurz haben wir, unsere nächste Interviewpartnerin wird die Miriam Walter sein, die ist Mitarbeiterin in der NACOS und wir werden in der nächsten Folge sogar einen ganz ausführlichen Einblick über die Arbeit der NACOS bekommen. Wer ist das überhaupt, was machen die? Also freut euch auf die nächste Folge
schon mal an der Stelle. Kann ich nur empfehlen, Miriam ist ein total toller Mensch. Und das war mein Einstieg sozusagen in das Bundesthema junge Selbsthilfe.
Ah ja, okay. Ja, ich wollte auch noch mal kurz an die Zuhörerinnen und Zuhörer richten. Bundestreffen, das ist jetzt öfter gefallen. Wir werden in den Shownotes natürlich auch weitere Infos zum Bundestreffen reinpacken, so dass ihr da auch noch mal nachlesen könnt, nachschauen könnt. Es gibt auch einige Videos dazu und auch zu diesem Bundestreffen gibt es in der nächsten Folge weitere Infos, weitere Details. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein.
Genau, das ist die eine Sache. Und dann ist aber tatsächlich, dass ich in ganz verschiedenen Projekten auch in der jungen Selbsthilfe mitwirke. Sei es, dass ich mit der Kontaktstelle Mitte an Unis gehe und bei dem Workshop zum Thema junge Selbsthilfe immer als erfahrenen Experten dabei bin. Habe jetzt aber auch schon einen Online-Workshop mitgemacht als Erfahrensexpertin, was gar nichts mit junge Selbsthilfe zu tun hatte, sondern wo es einfach generell um Selbsthilfe ging, um welches Nutzen hat es, warum bin ich in der Selbsthilfe, was hat sich dadurch bei mir verändert. Genau, und dann hatte ich schon Verträge als Gastdozentin an der Humboldt-Universität. Da ging es um Partizipation und Integration von erfahrenen Experten in den Studienalltag. Und es war mega spannend und ich hoffe, dass da irgendwann was draus wird. Genau, und so wirklich in verschiedenen kleineren, größeren Aktionen der jungen Selbsthilfe, aber auch der Selbsthilfe. Mhm. Also ich bin ja gerade für mich so am Wechseln in die nicht mehr junge Selbsthilfe. Genau, und da plane ich auch in meinem Kopf ganz neue Visionen. Und
ist es noch geheim, die neuen Visionen, oder dürfen wir schon so einen kleinen Einblick bekommen?
Naja, also wie es inhaltlich ist, das kann ich so noch nicht sagen, aber ich sage mal so, meine Erfahrung ja ist immer wieder, dass wenn man aus der jungen Selbsthilfe rauswächst, dann ist man in der alten Selbsthilfe sozusagen, ne, der altbewährten so. Aber mit 35 oder in meinem Fall 40 fühle ich mich vielleicht aber auch bei dieser Alteingesessenen nicht ganz richtig, weil ich auch noch trotzdem andere Themen habe als dann wirklich die 50, 60 plus Menschen. Wie gesagt, ich möchte die überhaupt nicht mindern, ne? Aber da gibt es einfach auch da noch mal unterschiedliche Themen und meine Vision ist da tatsächlich noch so ein Zwischen...
Verstehe.
So ein... Genau.
Zwischenangebot.
Die entwachsene junge Selbsthilfe oder irgendwie sowas. Also also inhaltlich weiß ich das noch nicht, aber das ist so eine Vision, die ich für mich habe, dass da dann auch Ältere kommen können und einfach dieses miterleben dürfen, diesen Veränderungsprozess. Genau, da ist eher dieses, wie Ältere oft sagen, ich bin doch auch noch jung, ich bin doch jung im Kopf oder im Herzen. Und die dürfen dann da tatsächlich mitwirken. So, das ist so meine Vision, dass es eher so um Menschen geht, die einfach was wollen, ne, eine Veränderung wollen, die einfach auch mal was Neues ausprobieren wollen in der Selbsthilfe. Und da ist mir dann das Alter tatsächlich nicht mehr wichtig, aber da geht es eher um diese Haltungsgeschichte.
Ja, halt uns bitte auf dem Laufenden.
Gerne.
Vielleicht wird es ja auch nochmal eine weitere Folge. Wer weiß.
Nina und ihre Visionen.
Ja, genau, genau. Nina, der Zeitpunkt ist gekommen, um über die erste bundesweite themenübergreifende Online-Selbsthilfegruppe für junge Leute zu sprechen, für junge Menschen zu sprechen. Ja. Ich freue mich total, als ich das gehört habe, dachte ich, ja, endlich gibt es das. Erzähl uns doch mal, wie es entstanden ist und wie es heute so ist.
Genau. Ja, also es ist halt entstanden aus der Situation, dass eigentlich im April 2020, also letztes Jahr, das Bundestreffen Junge Selbsthilfe stattfinden sollte. Und es hat sich ja dann schon im März abgezeichnet, dass es nicht stattfinden kann, aufgrund der Bestimmungen, die einfach durch Corona entstanden sind. So. Und dann hatte die NACOS überlegt, dass sie ein tägliches Angebot anbieten, damit die Leute, die eigentlich beim Bundestreffen sich getroffen hätten, jetzt nicht alleingelassen werden. Ne? Also es war ja auch so ein bisschen Angst, wie wird denn das jetzt alles Lockdown, was bedeutet, dass sie nicht mehr rausgehen dürfen, soziale Kontakte nicht mehr haben. Relativ schnell wurden einigen klar, unter anderem auch mir, wir sind mehr als nur, wir können jetzt hier ein bisschen kompensieren, dass das Bundestreffen nicht stattfindet, sondern da entsteht gerade was. So. Und genau, und dann ist halt wirklich das Gefühl, komm, wir sind eine Selbsthilfegruppe. Und da war so, boah, geil. 2020 mein Jahr. Corona-Kacke, gar keine Frage. Hätte ich nicht gerne in meinem Leben gehabt. Ne? Das ist auch so ein, was man nicht haben muss in seiner Biografie, aber ist nun mal so. Aber mein themenübergreifendes Ding ist entstanden. So. Mhm. Genau, und dann wurde es immer klarer, dass wir eine Selbsthilfegruppe sind und dass wir auch, wenn die NACOS sagen wird, okay, jetzt flachen wir es wieder ab, diese abendlichen Gespräche, weil für alle jetzt auch viel mehr Klarheit wieder ist, haben wir uns zusammengeschlossen, die regelmäßig gekommen sind, und gesagt, wollen wir nicht. Wir wollen weitermachen. Wir haben von der NACOS das Glück, dass sie uns ihren Online-Account dafür zur Verfügung stellen, dass wir uns momentan dreimal die Woche treffen können.
Dreimal in der Woche.
Genau, also wir treffen uns immer mittwochs um 18 Uhr und freitags und sonntags um 19 Uhr. Wobei freitags der Fokus ein bisschen auf Spielen ist, aber auch da ist, wenn jetzt genug Leute da sind, die einen Redebedarf haben, dass wir Räume teilen können, und dann haben wir zwei Gruppen. Dass die Spieleleute spielen können und dass die Leute, die Redebedarf haben, reden können. Also das ist das Schöne an Online. Ja. Man kann mehrere Räume gleichzeitig anbieten, ja, ohne dass man sagt, oh, wir haben keinen Platz dafür. So, ne? Wir müssen deswegen nicht in die Kälte raus zum Spielen oder zum Reden in dem Fall. Ja. Ja. Genau, und am Anfang war das so, dass wir zwei feste Moderatoren waren. Irgendwann hatte sich das aber so irgendwie eingeschlichen. Ich weiß gar nicht, wie es kam, dass ich überwiegend das gemacht habe.
Also moderiert.
Genau, die Moderation, genau. Und dann war klar, irgendwann, das geht für mich so nicht. Also es war mir zu viel, weil ich das Gefühl hatte, ich habe gar keinen Raum mehr, um auch über mich zu sprechen. So, ne? Weil ich schon auch mal geguckt habe, kommen alle gut zu Wort, ne? Also was mir auch wichtig ist. Aber ich habe mich dabei vergessen. So. Mhm. Und dann ist es mir halt einfach damit auch nicht gut gegangen und habe dann erst überlegt, komplett aus der Gruppe rauszugehen, weil es einfach auch schwierig war, als ich dann mal drüber gesprochen habe, wie es mir geht. Da waren auch einige damit überfordert. Also, und ich glaube im Nachgang, dass das einfach auch klar war, dass es so kommen wird, dass Leute dann überfordert sind. Weil wenn ich nur, ich sag mal, nur am Moderieren bin und wenig über mich erzähle, dass die Leute irgendwann gar nicht mehr das auf dem Schirm haben, dass ich einfach auch nur Betroffene bin.
Mhm, ja.
Genau, und dann hatten wir nochmal so überlegt, wie machen wir das denn alles, und dann haben wir entschieden, dass wir eine wechselnde Moderation machen, und wir bestimmen jetzt sonntags immer, wer nächsten Freitag und nächsten Sonntag moderiert, und wir uns auch entschlossen haben, dass wir, wenn möglich, neue Interessierte immer mittwochs erstmal kommen lassen, weil dort der Raum dann ist, die Leute auch wirklich mal mehr kennenzulernen. Die Neuen können uns dann einfach besser kennenlernen, weil wir dann mehr so über unsere Erfahrungen in der Selbsthilfe, was machen wir und so, und warum sind wir in der Selbsthilfe sprechen, denen vielleicht auch die Angst vor der Online-Geschichte nehmen können und so weiter. Genau, und dann ist freitags und sonntags dann so, wo dann die Leute dann einfach zum Spielen und Sprechen kommen.
Wie viele Leute nehmen da so teil?
Ich sage mal zwischen 2 und 12, 13, 14.
Ah, ja.
So, also, genau.
Vielleicht kannst du uns noch mal mehr dazu erzählen, warum dass so wichtig, dieser Punkt so wichtig ist, dass es themenübergreifend ist.
Also ich kann dir sagen, warum es für mich wichtig ist.
Genau, und vielleicht, was es bedeutet, themenübergreifend.
Genau, themenübergreifend bedeutet, dass wir Menschen mit den unterschiedlichsten Diagnosen sind. Also wir haben im Moment einen Überhang an psychosozialen Themen, was jetzt vielleicht ja auch Corona-bedingt so ist. Aber wir haben auch Menschen mit chronischen Erkrankungen in der Gruppe, mit Krebserkrankungen, mit Behinderungen, also mit körperlichen Einschränkungen, Behinderungen, wenn jemand ziemlich ekelhaftes Wort, so, das reduziert immer so. Also Menschen mit den unterschiedlichsten Schwierigkeiten im Alltag und Leben, so würde ich es einfach so sagen. Und das Spannende ist halt in diesen Themenübergreifen, dass die Themen zum Teil doch sehr, sehr ähnlich sind.
Ah ja, okay.
Ja, also
Was sind so die, darf man das fragen? Oder
ja, also
was sind so die Themen?
Also über Schwierigkeiten im Alltag, über wie geht's mir im Moment mit der ganzen Situation. Corona ist halt ganz oft halt irgendwie auch Thema, auch wenn es nicht ausgesprochen wird. Über Schwierigkeiten mit Ärzten, Erfahrungen mit Ärzten, Erfahrungen mit Arbeitgebern, mit Kollegen, aber einfach auch Erfahrungen, die ich habe, wenn ich als Mensch einfach vor die Tür gehe.
So, ja.
Ne? Und ich stelle immer wieder fest, wie ähnlich auch die Schwierigkeiten sind.
Ja.
Ne? Also klar, also wenn ich Schwierigkeiten habe beim Einkauf, sind es zwar andere Schwierigkeiten wie jemand, der im Rollstuhl hat, aber wir haben Schwierigkeiten. So, ne? Und das ist das Spannende, dass man die Schwierigkeiten von verschiedenen Seiten mal sieht. So.
Ja.
Und was halt dadurch passiert, und das ist das total Positive, wir können halt einfach mal fragen, ne? Also wann habe ich die Möglichkeit, jemanden mal meine Gedanken, meine Fragen, die ich im Kopf habe, zum Thema Krebs oder zum Thema irgendwelche körperlichen Behinderungen, Einschränkungen, Sehbehinderungen oder psychosozialen Fragen zu stellen. Wann kann ich mal jemanden fragen, hey, wie ist das mit seiner Sucht und so weiter, ne? Also,
ja.
Und das ist das mega Spannende. Dadurch entstigmatisieren wir uns gegenseitig. Also, wir können unsere Schubladen aufräumen und gehen auch anders mit anderen Menschen da Richtung.
Ja.
Also, das ist halt das Spannende wirklich tatsächlich, ja.
Also, würdest du sagen, dass Menschen, die eben in eine Selbsthilfegruppe gehen, grundsätzlich mehr Bereitschaft haben, eigene Themen anzusprechen oder vielleicht sogar mehr den Mut haben, Fragen zu stellen, die vielleicht ein bisschen unbequemer sind? Meinst du, das ist so ein bisschen dem Rahmen geschuldet, dass man sich das mehr traut? Also
doch, im Endeffekt, ja, es ist der Rahmen, dass ich mit Menschen zusammenkomme, die unterschiedliche Themen haben. Ne? So.
Und halt auch bereit sind, darüber zu sprechen. Das ist ja so
ein Genau. Ne, das ist das eine. Wenn ich jetzt auf die Straße gehe, ne, also jetzt ganz klar, hier in Berlin rausgehe jetzt nachher bei dir und ich sehe vielleicht jemanden mit einem Blindenstock. Also kann ich davon ausgehen, der kann nicht viel sehen. Oder gar nicht. Ne? Also vielleicht ganz erblindet. Ich würde jetzt aber nicht hingehen und, hey du, erzähl mal, wie ist denn das jetzt eigentlich mit deiner Blindheit? Wie, ne? So, also würde ich mir überhaupt das Recht nicht rausnehmen, meine Interessen, also die ja gar nicht abwertend sind, vielleicht hat man auch abweitende Gedanken zu bestimmten Themen, ne? Aber ich würde niemanden auf der Straße einfach ansprechen. Und eine Selbsthilfegruppe, ne, die jetzt erstmal themengleich ist, da lernt man ja schon, ne, wie andere mit ihren Dingen umgehen, dass nicht jede Depression gleich ist, nicht jede Sucht gleich ist und so weiter. Und wenn ich jetzt aber die Chance habe, in welchem Kontext auch immer, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die andere Themen haben als ich, weil sie einfach eine ganz andere Erkrankung haben oder Einschränkung, dann habe ich die Möglichkeit. Dann liegt es natürlich auch so ein bisschen an mir, zu fragen, hey, XY, wie ist denn das? Darf ich dich dazu mal fragen? Oder magst du uns vielleicht mal erzählen, wie das, was das bedeutet, was diese Erkrankung oder was auch immer bedeutet, was es auch im Alltag bedeutet? Und wo hat man diese Chance als, ich sage mal, in der Selbsthilfe? Klar hat man auch vielleicht mal im Café oder so die Möglichkeit, ne? Aber es ist doch sehr eingeschränkt, die Möglichkeit. Und das ist das Spannende. Das ist einfach dieses Spannende, dass man über andere Erkrankungen viel erfährt und im Umgang damit. Und was die Leute sich vielleicht auch wünschen, ne? Also dieses klassische Beispiel, ne? Wenn jemand im Rollstuhl unterwegs ist und eine Assistenzperson dabei hat. Die meisten Menschen, wenn man sich mal traut, mal zu fragen, ne, warum sitzt derjenige im Rollstuhl, wird aber nicht diese Person im Rollstuhl gefragt. Es wird die Assistenzperson gefragt. Also die Leute denken einfach, okay, da ist jemand, der betreut ihn, der weiß es. Nein, man kann diese Person halt auch fragen. Und einfach so, sowas lernt man halt da, ne? Also dieses, wie spreche ich dich denn am besten an? Oder wie spreche ich jemanden an, der im Rollstuhl sitzt? Wie ist es am angenehmsten, so, ne? Oder,
oder
was sind No-Gos, so,
ne?
Also, und das ist einfach, macht mega Spaß.
Ja, mir fällt gerade ein, es gibt ja den Stammtisch der jungen Selbsthilfe,
ja,
an dem wir beide ja auch schon regelmäßig teilgenommen haben. Der ist ja auch sozusagen themenübergreifend, da treffen sich auch junge Leute, die zum einen interessiert sind an Selbsthilfe, mal wissen wollen, was ist eigentlich, wir sind eigentlich Menschen, die in die Selbsthilfegruppe gehen, und auch Leute, die schon aktiv sind in der Selbsthilfe. Und wir hatten, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir hatten auch mal einen jungen Mann da, der im Rollstuhl saß.
Ja.
Und da war das auch wirklich auffällig, wie schnell da eine Offenheit war und ihn auch einfach direkt zu fragen, hey, und wie er auch bereit war, direkt auch darüber zu sprechen.
Genau.
So, ne?
Genau, und da war ich tatsächlich dabei und da hatte ich ihn gefragt, warum er in die Selbsthilfe geht oder warum er möchte und so. Und er hat mir gesagt, wie, du reduzierst mich nicht auf den Rollstuhl? Meine ich, nee. Ist ja erstmal, ist es schön, wenn du im Rollstuhl sitzt, dann kann ich dann nachher eher mal fahren mit, wenn du, wenn ich nicht mehr kann, oder? Dann kannst du dich mal ein bisschen bewegen. Das ist mal so meine lockere Art, so. fand er auch, hat er auch erstmal gelacht. Nein, aber ich glaube, da habe ich ihm gesagt, nur weil du im Rollstuhl sitzt, muss das ja aber nicht das Thema sein, warum du in die Selbsthilfe gehen willst.
Ja,
genau. Meint er, ja, genau das ist es. Aber das ist halt, was Menschen ganz oft passiert. Wenn man irgendwie irgendwas ansieht, meint man, das ist das Problem. Aber das ist halt mein Denken. Denn wenn ich denke, das ist dein Problem, aber das muss nicht dein Problem sein.
Ja. Ja, das, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Da muss ich mir auch selber, mich selbst auch anschauen. Wenn jemand zum Stammtisch zum Beispiel kommt, der im Rollstuhl sitzt, ist meine erste Annahme tatsächlich auch, er kommt, weil er im Rollstuhl sitzt. Aber das muss ja nicht sein. Ja, spannend, das muss ich mal ein bisschen mitnehmen, drüber nachdenken. Ja, wenn ich interessiert bin, an der themenübergreifenden Online-Selbsthilfegruppe teilzunehmen, was muss ich tun?
Du musst dich trauen, deinen Laptop aufzumachen oder dein Handy, da wo du deine E-Mails schreiben kannst und eine E-Mail an Narcos schreiben, an junge-selbsthilfe@narcos.de und dort einfach dein Interesse bekunden, dass du gerne dabei sein möchtest, vielleicht in 2, 3 Sätzen, was werde ich schreiben, also was sind dann deine Themenhintergründe und so weiter und dann würde dir Miriam oder gegebenenfalls auch ich, weil Miriam mich da manchmal bittet, die E-Mails zu schreiben, dir so unsere Rahmenbedingungen zu schicken, weil wir haben ganz klare Regeln, wie in jeder anderen Selbsthilfegruppe auch. Und wenn du dich darauf einlassen kannst, dass du sagst, ja, so, das ist okay, dann kriegst du den Link zugeschickt für unsere Gruppe.
Und welche technischen Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit ich teilnehmen kann?
Genau, du musst entweder ein Handy oder einen Laptop-Computer haben mit Kamera.
Mit Kamera.
Weil wir wollen, dass die Leute sich zeigen, weil wir uns als komisch vorkommen würden, die da hingehen. Weil ich sage mal so, wir haben uns dafür entschieden, weil wenn ich in irgendeine Selbsthilfegruppe gehe, gehe ich ja auch nicht mit einer Plastiktüte über dem Kopf. Das ist halt, wir wollen authentisch sein, wir wollen echt sein.
Ja.
Passt schön zu dem Podcast, ne?
Ja.
So, genau. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir wollen, dass jemand sich zeigt. Das aber nicht heißt, dass man es immer muss. Also wir haben tatsächlich auch Leute, die es mal nicht können. Aber wenn man die dann schon mal gesehen hat, ne, und sie dann am Anfang sich nur mal zeigen und dann sagen so, ich mache einfach wieder aus, weil ich kann das gerade so nicht, dass ich gesehen werde, das ist dann auch in Ordnung. Ne? Ja. Also unsere Online-Gruppe ist so ein bisschen auch an den Selbsthilfe-Blog Lebensmutig angedockt. Also insofern, dass halt der Blog auch von der Narcos sozusagen den Rahmen geschaffen wurde. Und viele, die in der Online-Gruppe sind, einfach auch im Blog sind. So.
Okay, was ist der Blog Lebensmutig? Kannst du da nochmal kurz sagen?
Genau, das ist auch ein themenübergreifender Blog von jungen Selbsthilfeaktiven, die zu ihren persönlichen Themen schreiben oder aber auch einmal im Monat gemeinsam an einem Monatsthema arbeiten.
Ah ja, cool. Genau. Also ich werde natürlich die Infos in die Shownotes packen. Liebe Nina, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Fast am Ende.
Schade.
Fast
eine Stunde, glaube ich, quatschen können.
Ja, das habe ich vorhin zum Eingang habe ich dir ja schon gesagt, dass als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe auf den Podcast, habe ich auch gemerkt, wir könnten locker 3 Stunden füllen.
Ja.
Und deswegen ist es ja jetzt irgendwie, kann man so sagen, ein Anriss so aus verschiedenen Themen. Trotzdem würde ich gern so zum Abschluss nochmal von dir hören. Also was sagt Nina zu der Selbsthilfe zum Beispiel? Was hat dich bisher so am meisten beeindruckt in der Selbsthilfe?
Dass alles möglich ist. Also ich glaube, das ist genau das, was es beschreibt.
Mhm.
Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich in der Selbsthilfe-Kontaktstelle arbeite, ohne eine entsprechende Ausbildung oder Studium. Mhm. Sondern dass mein Erfahrungsschatz, den ich durch die Selbsthilfe habe, dass die Eintrittskarte war ins Arbeitsleben. So.
Ja, toll.
Also das ist, glaube ich, dass eine Selbsthilfe ist alles möglich.
Schön. Und das ist wahrscheinlich auch das, was dich begeistert. Oder gibt es noch einen Punkt, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig in der Selbsthilfe oder das begeistert mich total. Also jetzt 2 Fragen, aber
die Menschen, die in die Selbsthilfe gehen direkt, ne, man lernt viele Menschen kennen, so, was immer auch gut ist, ne, weil jeder ein anderes Wissen hat oder wenn ich in eine Gruppe komme und in meine Gruppe gehe und sage, okay, ich habe gerade, mein Auto ist zum Beispiel kaputt gegangen, so, und eigentlich habe ich nicht wirklich Geld gerade und weiß auch gar nicht wo. Und dann kommt irgendjemand, von dem man das vielleicht auch gar nicht erwartet, du, hey, ich schraube total gerne an Autos rum, ich guck's mir mal an. Und ein anderer sagt, hey, ich kenne da einen Hinterhof-Verkäufer, da kann ich mal gucken, ob wir da Prozente kriegen. So, ne? Also das ist ja auch Selbsthilfe, also aktive Unterstützung. Mhm. Mit dem, was ich kann oder ich jemanden weiß, der jemanden weiß, der jemanden kennt. Ne?
Ja.
Also das ist, glaube ich, Selbsthilfe ist ein großer Wissenserfahrungsschatz.
Mhm.
Und da kennt immer wieder jemand, der jemanden kennt. So, ne? Also das ist, glaube ich, so das, was mich begeistert und ja, einfach, dass dass man die Menschen einfach in ihrer Entwicklung sieht, mitgeht mit den Entwicklungen, sich selber entwickelt und dass das Leben einfach dadurch für mich Lebensqualität gebracht hat.
Ja. Du bleibst zwar der jungen Selbsthilfe noch erhalten, aber du hattest vorhin ja gesagt, dass du eigentlich auch mal aussteigen wolltest. Und deswegen aus dem Gedanken her würde ich dich ganz gerne fragen, was du der Selbsthilfe Berlin gerne mit auf den Weg geben würdest, du persönlich. Also es muss nicht unbedingt Selbsthilfe Berlin sein, es kann auch bundesweit, weil du auch viel bundesweit aktiv bist.
Traut den Leuten einfach alles zu. Wenn irgendjemand mit irgendeiner Idee kommt, sagt nicht, geht nicht.
Ja.
Überlegt, wie es machbar ist. So, ne? Es ist die Idee damals entstanden, oh, wir wollen einen Blog. So, der ist entstanden in Nordwalde und dann in Duderstadt haben wir es nochmal aufgegriffen und dann wurde es gestartet.
Mhm.
Also es ist nicht unmöglich, ne? Also das ist, glaube ich, dieses, hört auf die Gedanken oder Ideen, die jemand hat, unabhängig, ob er jung oder alt ist. So, ne? Also seid offen für Begegnungen. Ich glaube, das ist auch das, was die Selbsthilfe ist. Sie ist echt.
Mhm. Echte Stimmen.
Ja, genau. Ja, echte Personen, ne? Also, und wovon ich wieder immer wieder überrascht bin, wie viel hinter einer Person stecken kann. Also, was man nicht glaubt vorher, ne? Also, wenn ich denke, okay, die Person ist im Rollstuhl, die hat eine 24-Stunden-Assistenz. Aber dass es total cool ist, weil sie dadurch alleine leben kann, was ihr sonst nie jemand zugetraut hätte. Dass diese Person sagt, ich will. Und das sind einfach, was mich einfach auch motiviert. Wenn jemand sagt, ich will alleine leben, hey, das kann ich auch. Mit meinem Unterstützungssystem, was ich für mich brauche.
Mhm.
Und einfach da auch die Leute zu ermutigen, zu gucken, was wollen sie. Und da diesen Weg auch zu gehen, sich zu trauen, den Weg auch zu beginnen. Ne? Also jeder in seinem Tempo.
Ja.
Genau.
Ja, toll.
Das ist eigentlich so das, was die Selbsthilfe für mich ist.
Ja.
Und was sie auch hoffentlich immer bleiben wird.
Ich glaube schon.
Ich glaube auch.
Ich glaube, dass das
Selbsthilfe
wird immer bestehen. Ich frage ja immer meine Gäste und Gästinnen am Ende des Podcasts, ob du jetzt in dem Fall eine Empfehlung hast für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein Buch, eine Veranstaltung oder ein Film, der dich besonders berührt hat, besonders angesprochen hat, wo du sagst, okay, das müssen die anderen auch erfahren. Gibt es da eine Empfehlung von dir?
Ich habe mir echt Gedanken gemacht und beim Film war das tatsächlich so, welcher Film hat mich so geprägt oder fand ich faszinierend? Und das ist Forrest Gump.
Ah, ja.
Ein junger Mensch, an dem keiner glaubt und auf einmal glauben sie alle an ihm. Oder diese Szene mit der Pralinschachtel. Ne? Man weiß nie, man muss zugreifen, man weiß aber nicht, was drinsteckt.
Mhm.
Also greift zum Leben, probiert aus. Und wenn sie nicht schmeckt, dann spuckt sie aus, nimmt eine andere. So.
Ja.
Ich glaube, das sind so diese Sätze, die mir da sehr persönlich auch sehr geprägt haben. Und bei Büchern habe ich mir auch so Gedanken gemacht, und ich bin ja tatsächlich kein Mensch, der so Romane liest. Ich bin ja doch eher so dieser Fachbuchmensch, ja. Und es gibt ganz, ganz viele tolle Bücher. Und ich glaube, zwei Bücher, die mir geholfen haben, ist einmal das Borderline-Selbsthilfebuch und einmal das Traumalabyrinth. Und zwar im ersten Buch, das hat Andreas Knuff, meine ich, geschrieben und noch jemand. Und das sind wirklich so, das ist ein sehr pragmatisches Buch. Das ist sehr einfach geschrieben, also ohne Fachwörter und. Einfach dieses, was kann ich tun, wenn es mir schlecht geht. So, ne? Also das ist wirklich ein total super Buch. Und dieses Traumalabyrinth, das beschreibt eine Verarbeitung einer Traumatisierung, was natürlich jetzt bei meinen Themen einfach unheimlich spannend ist. Aber es gibt so viele tolle Bücher. Also wenn ich hatte erst überlegt, so eine Liste mitzubringen, aber dann sitzen wir allein in der Liste schon wieder 2 Stunden hier vorne. So. Ich glaube, da muss jeder so für sich auch so ein bisschen das finden. Aber das sind glaube ich, 2 Bücher, die mir sehr geholfen haben. Und hat der Film, was mein Leben so auch so ein bisschen geprägt hat.
Genau. Toll, das sind tolle Empfehlungen, die ihr natürlich in den Shownotes alle nochmal nachlesen könnt mit Internetseite, wenn es eine gibt. Und genau so, dass ihr die Möglichkeit habt, da reinzuschnuppern.
Dankeschön.
Nina.
Ich würde gerne noch einen Satz sagen.
Gerne.
Nochmal auf die Online-Gruppe zurückzukommen.
Ja.
Wenn ihr jetzt Interesse habt, euch das mal anzugucken, wie wir so sind, was wir so machen, sei es, dass ihr Betroffene seid, vielleicht aber auch Angehörige, vielleicht ist euer Partner, eure Partnerin erkrankt, vielleicht arbeitet ihr auch irgendwie in einer Kontaktstelle wie Anja und sagt, boah, ich möchte es einfach mal kennenlernen oder ich studiere und sage, es ist vielleicht mal interessant, sowas zu erleben. Traut euch alle, uns anzuschreiben. Wir hatten schon mal jemanden aus der Kontaktstelle auch dabei, 2-3 Mal, die sich das angeguckt hat, beziehungsweise mitmachen musste, weil bei uns gibt es nicht, ich gucke mich mal an und ich höre mir das mal an und ne, so, nein, also jeder, der da kommt, muss einfach auch damit rechnen, dass er ein Teil für diesen Abend zumindest ist. Mhm. Ja, aber auch da traut euch. Und ich sage mal, wenn ihr jetzt aus einer Kontaktstelle seid oder Angehörige, die es einfach mal so erleben wollen, um es vielleicht für ihren Angehörigen zu empfehlen, da sind wir jetzt auch nicht so, dass wir sagen, okay, aber wenn du jetzt 50 bist, dann darfst du nicht so. Ne? Mhm. Also das ist immer so eine individuelle Geschichte. Also gerade wenn man sich das angucken will aus beruflichem Interesse, das besprechen wir natürlich auch in der Gruppe, ob es für alle okay ist und an welchen Tagen das dann auch okay ist. Mhm. Genau, aber okay, alles ist möglich.
Ja, wichtiger Hinweis. Ja, vielen Dank an der Stelle nochmal. Nina, es war so schön mit dir. Danke vielmals für deine persönlichen Einblicke, für deine begeisternden Worte und auch, dass du uns teilhaben lässt an deinen Einstellungen, Erfahrungen, Werten. Super wertvoll. Dankeschön dafür. Gibt es etwas, was du noch gerne am Schluss sagen wollen würdest?
Wenn ihr Interesse an mir als Person habt, eine Frage habt oder vielleicht auch sagt, boah, die möchte ich mal in meine Schule einladen, dass sie mit Schülern spricht, was auch immer. Ich glaube, es wird Kontaktdaten auch geben auf der Podcast-Seite.
Ja, genau.
Dann könnt ihr euch über Anja an mich wenden. Anja wird einfach die E-Mails an mich weiterleiten. Also ich bin immer auch für sowas offen, weil für mich ist Aufklärung, Entstigmatisierung total wichtig und einfach diese Begeisterung der Selbsthilfe einfach Menschen nahe zu bringen.
Ja, super. Vielen Dank, dass du da warst und ja, ich wünsche dir alles Gute und ich bin gespannt, was von dir noch kommt.
Danke.
Das war's auch schon wieder mit unserer ersten Folge des Selbsthilfe-Podcasts Echte Stimmen mit der wunderbaren Nina Luko. Ihr bekommt wie immer alle Infos in den Shownotes und wenn ihr Fragen habt, ein Feedback geben möchtet, meldet euch gerne per E-Mail bei uns an hallo@echte-stimmen.de. Mein Name ist Anja Breuer und wir freuen uns, von euch zu hören und bis zur nächsten Folge. Tschüss!